Sie sehen hier vorne verschiedene Maßstäbe, die ich mal an die Kanzel angelegt habe. Und Sie sehen vielleicht, so zumindest die, die weiter vorne sind, dass hier, dass ich die sehr genau ausgerichtet habe. Das hier zeigt zum Beispiel an, dass die Kanzel etwa 46 hoch ist. Der eine hier hat es nicht ganz geschafft. Der hat bei 100 aufgegeben. 114 wird hier angezeigt und hier auf dieser Seite 1,91 Meter. Ich denke, das wird ungefähr hinkommen. Was ist Ihr Maßstab? Wie legen Sie den Maßstab an? Am Leben anderer? Wie legen Sie den Maßstab an? An Ihrem eigenen Leben? Sind Sie mit sich zufrieden? Oder können Sie es sich selbst nie recht machen? Gehen Sie oft mit sich ins Gericht? Welcher Maßstab zählt für Sie, wenn Sie Ihr eigenes Leben angucken, wenn Sie das Leben anderer angucken? Würden Sie sich als Menschen beschreiben, der viel Selbstvertrauen hat? Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, welchen Maßstab Gott anlegt und welchen wir manchmal anlegen. Welchen Maßstab legt Gott an? Und wir beschäftigen uns mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Das überrascht Sie jetzt nicht, nehme ich an. Und ich lese Ihnen das vor. Das finden Sie, wenn Sie eine Bibel dabei haben, in Lukas Evangelium, Kapitel 18. Lukas Evangelium, Kapitel 18. Und ich lese ab Vers 9. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel hinaufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hat. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wenn ihr euch selbst groß macht, wird Gott euch demütigen. Und wenn ihr euch selbst gering achtet, wird Gott euch zu Ehren bringen. Soweit unser Bibeltext. Es geht also um zwei Jerusalemer Bürger, denn sie gehen ja nachher in ihre eigenen Häuser zurück. Beide kommen durch die Gassen der Stadt zum Tempel, der etwas erhöht liegt, um dort zu beten. Gebetet wurde damals halblaut. Man hat damals auch halblaut immer vorgelesen, also auch wenn man für sich selber etwas las. Zwei Menschen werden uns hier vorgestellt von Jesus, die unterschiedlicher nicht sein können. Aus jüdischer Sicht ein völliger Kontrast, diese beiden Figuren. Einer ist Pharisäer. Das war also, man könnte sagen, ein Priester oder Pastor der damaligen Zeit, ein religiöser Führer, jemand, der sich auskannte in der Bibel, im Alten Testament, der zu beten gelernt hatte. Er betet mit Dank. Er betet mit Dank, dass er sich den Sünden fernhalten konnte, und er dankt dafür, dass er so viel Gutes tun konnte. Er hat viel mehr getan, das erwähnt er hier, viel mehr getan, als das Gesetz damals vorschrieb. Er fastet zweimal die Woche, vorgeschrieben war es für einen Juden einmal im Jahr. Und er leistet sich einen großen Verzicht durch dieses Fasten, aber auch dadurch, dass er von dem, was er bekommt, von Gott, den Zehnten wieder an Gott zurückgibt. Das war auch den Juden befohlen. Und er tut aber noch einiges darüber hinaus. Es war so, wenn man Korn oder Öl oder Most kaufte, in einem Geschäft, in einem Edeka-Laden oder etwas Ähnlichem, dann ging man davon aus, dass der Marktbesitzer, der Marktleiter diese Sachen schon verzehntet hatte, sagte man. Das heißt, er hatte schon den Zehnten davon, von diesem, was er selber bekommen hatte, schon abgegeben an Gott. Beziehungsweise bei Korn beispielsweise hatte das der Bauer schon getan. Davon konnte man ausgehen. Der Pharisäer wollte ganz sicher gehen, dass auch an dieser Stelle Gottes Wille getan wird. Und deshalb gibt er den Zehnten auch für diese Sachen, die wahrscheinlich schon einmal für Gott eine Abgabe gefunden hatten. Der andere ist ein Zolleinnehmer. Und er wirtschaftet in die eigene Tasche. Es gab zwar staatliche Tarife, was für ein Zoll erhoben werden sollte, aber die Zolleinnehmer der damaligen Zeit schafften es, die Tarife etwas flexibler zu gestalten, so dass sie auch etwas mehr in die eigene Tasche wirtschaften konnten. Im öffentlichen Urteil, und das sagt viel, besaßen sie keine bürgerlichen Ehrenrechte. Es waren Menschen, die von der Bevölkerung verachtet wurden. Wie hörten die Zuhörer, die Jesus jetzt direkt zuhören, dieses Gleichnis? Ich denke, sie werden beifällig genickt haben zu dem Gebet des Pharisäers. Ein frommer Mann. Er dankt wirklich für Gottes Führung. Er weiß, dass er sein Bessersein Gott verdankt. Hier ist gar keine Anspielung auf Heuchelei. Es wird nicht gesagt, dass er das in heuchlerischer Absicht betet. Und wir haben aus dem ersten Jahrhundert auch ähnliche Gebete aus dem jüdischen Gebetsbuch beispielsweise. Beispiele, dass Menschen so gebetet haben. Es war also eine Alltagssituation, etwas Normales, dieses Gebet. Ich denke, aus Sicht der Zuhörer war dieses Gebet nicht unbedingt übertrieben. Vielleicht etwas, an mancher Stelle etwas befremdlich, aber die Zuhörer haben zunächst mal gedacht, ein frommer Mann. Er betet recht. Er dankt Gott für das, was er ist und was er tun konnte. Und dann der Zolleinnehmer, was dachten die Zuhörer? Sie dachten an einen Menschen, von dem sie nicht allzu viel halten, der ihnen vielleicht unsympathisch ist. Und von ihm hören sie, dass er den Tempel betritt und er bleibt ganz verschämt weit hinten stehen. Er traut sich nicht, nach oben zu gucken. Und dann hören sie, dass er mit der Faust gegen seine Brust schlägt. Das war ein Zeichen der Zerknirschung über Sünde des eigenen Lebens. Das war keine normale Gebetssprache. Es war nicht etwas, was man sonst auch sah, wenn jemand betete, sondern das war jemand, der von Trauer innerlich zerrissen ist, der Schmerzen hat darüber, was er getan hat. Zerknirscht hat er sicherlich ausgesehen, wie jemand, der die Tränen nicht zurückhalten kann. Die Reue hat ihn gepackt. Und nun hören die Zuhörer, wie Jesus diese Situation deutet. Und Jesus sagt, ich sage euch, der Zöllner, der Zolleinnehmer, ging gerechtfertigt nach Hause und der Pharisäer nicht. In den älteren Bibelübersetzungen steht in der Regel an dieser Stelle, der Zolleinnehmer ging gerechtfertigt nach Hause vor dem Pharisäer. Das scheint so, als wäre das vielleicht nur eine Abstufung. Aber was hier gemeint ist, ist ein Gegensatz. Der Zolleinnehmer ist gerechtfertigt vor Gott, so steht er vor Gott da, der Pharisäer nicht. Und die Zuhörer waren erschrocken. Die dachten, wie kann das denn jetzt sein? Wie kann Jesus das so deuten? Das kann er doch nicht machen. Was hat denn der Pharisäer falsch gemacht? Wo lag denn sein Fehler? Hat er nicht sein ganzes Leben schon darauf verwandt, gottgefällig zu leben? Ich denke, dass die Zuhörer höchst irritiert waren. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, was das nicht bedeutet, wenn Jesus sagt, Der Pharisäer ging nicht gerechtfertigt nach Hause, dann heißt das nicht, dass Gott das verachtet, was ein Mensch für Gott getan hat, was ein Mensch für Gott tut. Denn das sagt Jesus einmal sehr deutlich, direkt zu Pharisäern. Er sagt, das, was ich von euch mir wünsche, das möchte ich nicht sozusagen als Ersatz für das sehen, was ihr bisher macht, sondern euch fehlt etwas Entscheidendes. Ihr solltet das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube, dass der Schreiber des Evangeliums, Lukas, uns eine Hilfe gibt, zu verstehen, an wen sich Jesus hier wendet, um zu verstehen, worauf diese Beispielgeschichte zielt. Ihr habt uns eine Hilfe an die Hand, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Hier wird ausdrücklich gesagt, an wen sich dieses Gleichnis wendet. Welche Botschaft gibt Jesus? Jesus wendet sich an eine bestimmte Gruppe von Zuhörern, an solche mit viel Selbstvertrauen. Und so ist die Botschaft Jesu eine Warnung an Menschen mit viel Selbstvertrauen. Jesus warnt Menschen mit viel Selbstvertrauen. Sagen Sie vielleicht, Moment, was ist denn falsch daran, Selbstvertrauen zu haben? Das ist so etwas Positives, voll Selbstbewusstsein zu sein. Wir erziehen doch sogar unsere Kinder bewusst dazu, dass sie Selbstvertrauen lernen. Ist doch gesund, oder? Nun, die Hörer, auf die Jesus abzielt in dieser Situation, die werden noch genauer beschrieben. Hier wird gesagt, das sind Menschen, die meinen, dass sie gute Menschen sind. Und die meinen, Gott müsste mit ihnen eigentlich ganz zufrieden sein. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das Bill Heibels einmal erzählt, dass er ein Pastor der Willow Creek Gemeinde in den USA, und er erzählt einmal von einem Gespräch, das er führt. Er sagt, er sitzt mit einem Mann zusammen, der ihm sagt, also Herr Heibels, das ist ja alles schön und gut, was Sie so in der Gemeinde machen und predigen, aber ich finde, Sie nehmen das ein bisschen zu ernst mit Gott und dem Glauben. Sehen Sie, Gott ist voller Liebe und ich denke, er wird schon sehr zufrieden sein mit dem, wie ich mein Leben führe. Er wird mich schon okay finden, denken Sie nicht. Und dann erzählt Bill Heibels, dass er zu ihm fragt und sagt, sag mal, du bist doch im Außendienst deiner Firma. Sag mal, hast du nicht schon mal im Interesse deiner Firma ein Produkt verkauft oder besser dargestellt, als es eigentlich ist? Ja, gut, sagt er. Schon, sicher. Das muss man ja, wenn man verkaufen will. Ja, und wie ist das so bei Geschäftsreisen und so? Hast du schon mal mehr in die Spesenabrechnung eingebracht, als eigentlich korrekt gewesen wäre? Na ja, sagt er, schon. Weißt du, Bill Heibels zu ihm gesagt, du hast mir gerade gesagt, dass du gelogen hast und gestohlen hast. Und die Bibel sagt dazu, dass ein Lügner oder ein Dieb vor Gott nicht bestehen kann. Jesus wendet sich an Menschen voll Selbstvertrauen, die von sich selbst denken, sie seien eigentlich gut und Gott könnte ganz zufrieden sein mit ihnen. Ich glaube, die Gefahr eines Menschen mit viel Selbstvertrauen ist, dass er seinen Maßstab darin sieht, dass er sich mit anderen vergleicht und feststellt, dass er doch immer noch ein wenig besser wegkommt. Also wenn ich mir so die anderen anschaue, dann bin ich doch eigentlich wirklich ganz okay. Dann kann Gott doch ganz zufrieden sein. Es gibt doch Leute, die haben viel mehr auf dem Kerbholz als ich. Es gibt Leute, die leben viel unverbindlicher als ich. Ich leiste doch ein ganzes Stück mehr als andere. Und in diesem Zusammenhang wird uns hier eine ganz wichtige Information noch gegeben vom Schreiber des Evangeliums. Er sagt, nicht nur, dass diese Menschen Selbstvertrauen haben und dass sie meinen, vor Gott gut dazustehen, sondern noch im gleichen Vers, Vers 9, die für alle anderen nur Verachtung übrig haben. Die voll Verachtung auf den anderen herabsehen. Und so glaube ich, dass Jesus auch bewusst auf diese Stelle zielt und den Pharisäer in seiner Beispielgeschichte sagen lässt, und ich bin dir dankbar, Gott, dass ich auch nicht so bin wie dieser Zolleinnehmer. Mit Verachtung schaut er auf den anderen, der da mit ihm im Tempel steht und der auch beten möchte. Ich bin nicht wie der da. Das ist die Schwäche der selbstbewussten Menschen, dass sie sich überlegen empfinden und denken, dass sie etwas Besseres sind oder dass sie für jedes Problem irgendwie eine Lösung selber finden können. Ich kenne einen Handwerker, der sagt, egal was man auf einer Baustelle sagen kann, sagt er immer, ach, das ist gar kein Problem. Kann man ihm sagen, das Dach muss wahrscheinlich abgetragen werden und da muss irgendwie, das Haus, kein Problem. Hier muss ein Durchbruch gemacht werden, das ist kein Problem. Und wir hatten jetzt so eine Sache erlebt, ein Verwandter von mir hatte sich das Bein gebrochen auf der Baustelle und dann wollten wir diesem Handwerker Bescheid geben und riefen ihn an auf dem Handy und sagten, hast du schon gehört das? Da sagte er schon, ja, ich weiß schon. Er wusste es noch nicht, aber er nahm an, dass er das irgendwie, dass er alles, was man ihm an Informationen geben könne, doch schon weiß. Und so sagt Jesus, Menschen, die im Blick auf ihr Verhältnis zu Gott Selbstvertrauen als Maßstab nehmen und ihre eigenen Maßstäbe setzen, die sagen, ich kann gar nicht verstehen, warum die anderen nicht so fromm und so gut sind wie ich. Wie gut stände es um die Welt, wenn jeder so wäre wie ich? Dass Jesus sie warnt und sagt, passt auf, was ihr da tut. Passt auf, welchen Maßstab ihr anlegt. So wie wir das vorhin auch in diesem Telefonat hier gehört haben, so gibt es sicherlich manchen Gottesdienstbesucher, der nach einer Predigt über diesen Bibeltext hinausgeht und sagt, Gott, vielen Dank, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. Wer sein Leben nach diesem Maßstab, nach diesem eigenen Maßstab lebt, der geht so wie der Pharisäer aus dem Haus Gottes heraus, so wie er hereingekommen ist. Genau gleich. Es hat sich nichts verändert, nichts getan. Und Gottes Maßstab über seinem Leben heißt nicht gerecht. Sie werden vielleicht fragen, wie kann das denn sein? Der Pharisäer hat doch zu 95% das getan, was Gott wollte, oder? Er hat an manchen Stellen doch schon mehr getan, als Gott sich wünschte. Ja, aber es fehlt ihm etwas Entscheidendes. Etwas, ohne das kein Mensch vor Gott gerecht bestehen kann, Bußfertigkeit. Ohne Bußfertigkeit kann man vor Gott nicht gerecht bestehen. Bußfertigkeit, das ist der Wunsch, vor Gott auf die Knie zu gehen. Der Wunsch, vor Gott auf die Knie zu gehen. Und vielleicht geht es Ihnen so, dass Sie an einer bestimmten Stelle jetzt gedacht haben, oh, da redet Gott mit mir über eine Sache, über ein Verhalten, über Gedanken, die ich selber bei mir schon erlebt habe. Und deshalb wollen wir einen kurzen Moment der Stille haben. Wenn Sie selber mit Gott reden möchten, können Sie diese Zeit nutzen. Es wird heute nach dem Gottesdienst auch nochmal Gelegenheit geben, dass Sie hier vorne Menschen finden, die bereit sind, mit Ihnen zu beten. Wenn Sie also gerne möchten, dass jemand mit Ihnen betet, vielleicht über einer Not, die Ihnen gerade widerfährt oder etwas Ähnliches, dann können Sie gerne hier nach vorne kommen und dann werden Mitarbeiter da sein, die gerne mit Ihnen beten. Der zweite Gedanke zu diesem Gleichnis: Jesus gibt den Menschen Hoffnung, deren Leben viel Zerbruch kennt. Jesus gibt den Menschen Hoffnung, deren Leben viel Zerbruch kennt. Sehen Sie, der Zolleinnehmer hat nichts anzubieten. Keine guten Taten, keinen einzigen Beweis seines guten Willens, keine Referenz seiner Glaubwürdigkeit. Er kommt mit leeren Händen und er kommt mit einem reuevollen Herz. Er erkennt, dass er in weiter Entfernung von Gott gelebt hat, dass das, was er getan hat, mit Gottes Maßstäben nicht übereinstimmt. Und darum schlägt er sich an die Brust als Zeichen, dort sitzt meine Schuld. Und er betet, Gott, bitte sei mir gnädig, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagte über ihn, er ging gerechtfertigt nach Hause. Gott sagte, du bist okay. Ist das gerecht? Der eine müht sich ab, sein ganzes Leben schon, ist zugegebenermaßen ein bisschen zu stolz darauf und Gott lehnt ihn ab. Der andere kommt mit nichts. Er belegt ja gar nicht, was er da sagt. Und trotzdem redet die Bibel davon, er ging gerechtfertigt nach Hause. Und dazu ist es notwendig, dass wir verstehen, dass wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht und wenn wir Menschen von Gerechtigkeit sprechen, dass das nicht das Gleiche ist. Und das möchte ich Ihnen kurz deutlich machen. Für uns heißt normalerweise Gerechtigkeit, jeder bekommt, was er verdient. Jeder bekommt, was er verdient. Das ist der normale Maßstab innerhalb unserer Gesellschaft. Du hast etwas angestellt, jetzt ist es nur gerecht, nur recht und billig, dass du eine Zeit auf deinem Zimmer verbringst. Und in der Bibel heißt Gerechtigkeit, dass Gott sagt, in meinen Augen bist du okay. Du bist gerecht. Für immer. Das ist Gerechtigkeit in der Bibel. Abraham, heißt es im Alten Testament, glaubte Gott und Gott rechnete ihm dies als seine Gerechtigkeit an. Das ist gemeint. Und Jesus zeigt hier, wie ein Mensch vor Gott gerecht wird. Wie es passiert, dass Gott sagt, du bist okay, für immer. Durch aufrichtige Reue über die eigene Schuld und die Bitte an Gott, sei mir gnädig. Alles andere kommt von Gott. Gott sagt förmlich, genau darauf habe ich gewartet. Ich habe dich sehnlichst erwartet. Ich habe darauf gewartet, dass du kommst und dass du deine Schuld mir bringst. Und ich freue mich darüber, dass du mein Kind bist. Du bist gerecht. In der Theologiegeschichte haben viele Menschen versucht, eine Trennung zu ziehen, eine Trennungslinie zu ziehen zwischen dem, was Jesus sagt auf der einen Seite und dem, was im Neuen Testament von beispielsweise Paulus in den Briefen geschrieben wird. Und haben gesagt, naja, der große Apostel Paulus hat sich ja vieles selber ausgedacht und hat so seine eigenen Ideen da geschrieben. An dieser Stelle sehen wir, dass das Kernstück dessen, was auch in den Briefen gelehrt wird, die Gerechtigkeit aus Glauben, dass das sich genau auch bei Jesus wiederfindet, bis in die Wortwahl hinein, bis in die Ausdrucksweise hinein, wenn Jesus beschreibt, wie hier ein Mensch ohne irgendeinen Verdienst, sondern aufgrund dessen, dass er reuevoll zu Gott kommt, Gerechtigkeit findet und Annahme bei Gott findet. Und auch das möchte ich Ihnen nachweisen, diesen Zusammenhang. Zum einen eine Bibelstelle aus dem Römerbrief. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden. Ganz unverdient. Aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ein Kernsatz aus dem Römerbrief. Ein Kernstück dessen, was wir in den Briefen finden. Und dann aus unserem heutigen Text. Jesus sagt, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hat. ist beides genau das Gleiche gemeint. Ein Mensch wird vor Gott gerecht. Gott sagt zu ihm, du bist okay für immer, weil du dich mit deinem sündigen Herzen mir zugewandt hast und mich gesucht hast. Und daher ist es ein Text der Hoffnung. Wer in seinem Leben Zerbruch erlebt hat, der hat es manchmal einfacher, das zu erkennen und zu lernen. Er braucht sich nicht zu scheuen, vor Gott, zu Gott zu kommen. Gott weist da niemand zurück. Sie können mit leeren Händen kommen. Sie können ohne jeden Beweis ihrer Glaubwürdigkeit zu Gott kommen und sagen, ich habe gemerkt, dass ich vor dir schuldig geworden bin und ich brauche deine Gnade. Und Gott gibt sie gerne. Er liebt es, wenn Menschen zu ihm kommen mit leeren Händen und einem reuevollen Herzen. Und so sagt Rothkirch, ein Bibellehrer, aus Ruinen baut Gott Tempel. Aus Ruinen baut Gott Tempel. Ich glaube, dass Gott wesentlich mehr Schwierigkeiten hat, eine Villa eines Menschen umzubauen zu einem Tempel, als eine Ruine zum Tempel aufzubauen. Und so gehen hier zwei Männer nach Hause, in ihr eigenes Haus, wieder durch die Gassen Jerusalems zurück. Und der eine geht genauso wieder nach Hause, wie er gekommen war. Es hat sich nichts verändert. Er ist zwar in den Tempel gegangen, er hat ein Gebet gesprochen, aber es hatte keinerlei Wirkung. Und der andere geht auch nach Hause. Und Gott freut sich über ihn, weil er sagt, hier läuft jemand, der mein Kind geworden ist. Hier ist jemand, den ich für gerecht erkläre. Und deshalb glaube ich, wenn Sie festgestellt haben, dass der Maßstab, den Sie anlegen, an sich selbst oder an andere Menschen, dass der verkehrt ist in den Augen Gottes, dann würde ich Ihnen raten, den abzulegen. Ich stelle mal hier einen. Heinz, ich hoffe, du verzeihst mir, du hast mir den geliehen, aber das war ein ungültiger Maßstab. Und ich glaube, dass Gott uns dazu führen möchte, dass wir ungültige Maßstäbe unseres Lebens ablegen und den Maßstab Gottes verstehen. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Sie können gerne sitzen bleiben. Gott, unser Vater, wir danken dir von Herzen, dass du dich freust über Menschen, die mit leeren Händen zu dir kommen. Weil dadurch haben wir alle die Chance, zu dir zu kommen. Und dass du dich freust über ein reuevolles Herz. Und so bitte ich dich, dass wir nicht stolz werden über das, was wir selber erreichen und was wir dir bringen können, sondern dass wir uns freuen darüber, dass du uns mit leeren Händen empfängst. Amen.